Moin zusammen und willkommen zu Folge 15 mittlerweile des Road to D&D Podcast. Mein Name ist Lars und heute soll es um den Magier gehen. Und im Gegensatz zu meiner Aussage von letzter Folge rund um den Kleriker ist tatsächlich jetzt der Magier die Klasse mit den meisten Unterklassen, nämlich insgesamt 8 an der Zahl. Wir waren auch ein bisschen nervös in der Vorbereitung, ehrlicherweise, dass wir die Zeit hier für diese Folge komplett reißen und ich drücke uns auch tatsächlich die Daumen, dass wir hier nicht irgendwie die nächsten 2-3 Stunden nur über Magier quatschen, aber wir sind eigentlich recht zuversichtlich und damit auch dann direkt ab in die Folge. Viel Spaß euch! Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge von Road to D&D. Mit dabei, wie immer, Christian.
Hallo, hallo. Einen wunderschönen Dienstagmorgen.
Stark. Natürlich nehmen wir diese Folge nicht an einem Dienstagmorgen auf, sondern an einem Freitagabend. Um genau zu sein, an dem Freitagabend, 29. Januar, sprich, wenn ihr euch an diesen Tag zurück erinnern werdet, werdet ihr merken, dass wir zu 100% gerade voll im GameStop-Fieber sind. Und dementsprechend trotzdem in unserem Aktienhype aktuell noch es schaffen, diese Folge aufzunehmen.
So, uns gehört quasi jetzt GameStop und trotzdem machen wir den Podcast noch weiter.
Genau, für die armen Menschen. Nein, ehrlicherweise haben wir einfach derbes Muffensausen und besitzen so ein paar pöbelige GameStop-Aktien und sind einfach derbe nervös, was da passiert. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, würde ich fast behaupten.
Das stimmt. Aber wenn wir die Folge irgendwie bei der Hälfte abbrechen, wisst ihr, was passiert zwischendrin.
Entweder sind wir dann weg, Ferrari kaufen oder Pulsadern ausschneiden, eins von beiden. Genau. Apropos Ferrari kaufen und Pulsadern ausschneiden. Heute soll es um den Magier gehen.
Die Überleitung war die schlechteste Überleitung, die du je in diesem Podcast gemacht hast. Aber...
Lass mich, war eine harte Woche.
Das stimmt. Der Magier, der noch mehr Unterklassen hat als der Kleriker letzte Woche.
Ich glaube, das ist auch schon wieder die erste Lüge der Folge, die ich dann quasi damit von mir, die wir damit aufdecken, weil ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, dass der Kleriker die meisten Unterklassen hat. Ne?
Das stimmt, aber ich habe mich in der Folge schon berichtigt, deswegen ist alles okay.
Okay, cool. Das hast du natürlich auch nicht rausgeschnitten, weil...
Cool. Aus Prinzip.
Fairer Punkt. Genau, nämlich tatsächlich hat der Magier die meisten Unterklassen, das ist vollkommen richtig. Das ist auch eigentlich total einleuchtend, dass der Magier die meisten Unterklassen hat, denn die Unterklassen des Magiers, da werden wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, orientieren sich an der Art der Zauberkategorien, die innerhalb von Dungeons & Dragons existieren. Und das sind halt 8 unterschiedliche Stück. Da geht es dann um verschiedene Schulen oder Magieschulen, die dann unterschiedliche Foki haben. Foki ist der Plural von Fokus, bin mir nicht sicher.
Ja.
Ah, okay. Dementsprechend um verschiedene Foki, die diese Zauber haben. Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Titel dafür oder Kategorien. Und jede dieser Kategorien hat quasi seine eigene Magier-Unterklasse, durch die wir euch heute durchführen werden. Aber wie immer bei unseren werten Klassenvorstellungen wollen wir euch auch beim Magier erstmal ein paar Basics vorstellen. Ich glaube, der Magier war auch schon immer so ein bisschen in den vorherigen Folgen für uns das Beispiel für die Klasse, die als erstes tot umfällt und besonders weit hinten stehen sollte, weil er richtig wenig HP hat. Und es ist auch einfach so, denn der Magier hat einen Trefferwürfel von 1W6. Damit der niedrigste Trefferwürfel im Spiel. Und, also, den haben noch ein paar andere Klassen, aber es gibt keinen, der einen 1W4 hat oder so. Das wäre auch kompletter Selbstmord, ehrlicherweise. Aber 1W6, darunter geht es dann nicht mehr. Und entsprechend sollte tatsächlich der Magier ganz woanders stehen als seine Gegner. Und im besten Fall irgendwie immer durch irgendjemanden beschützt werden. Ja, auch ein Magier hat natürlich Möglichkeiten, sich gegen Angreifer zu schützen auf magische Art und Weise. Aber nicht durch HP.
Nee, das stimmt. Im Endeffekt kommt der Magier ja bei seinen Trefferpunkten erst auf Level 5 oder so, wo der Barbar schon auf Level 2 ist, gefühlt so. Deswegen.
Ja. Weil der Punkt ist leider auch, das haben wir euch auch schon bei der, glaube ich, Charaktererstellung oder jetzt auch schon bei den Klassen einige Male erklärt, die HP, die eine Klasse oder die ein Charakter hat, ist maßgeblich von diesem Trefferwürfel abhängig. Allerdings auch immer von seinem Konstitutionsmodifikator. Also bei jedem neuen Levelaufstieg bekommt ihr euren Trefferwürfel, also 1W6, je nachdem, was ihr da würfelt, plus euren Konstitutionsmodifikator als HP hinzu, also das maximale HP hinzu. Aber auch Konstitution hat der Magier meistens ziemlich beschissen.
Ja, das stimmt. Wobei Konstitution sollte tatsächlich für den Magier eigentlich eins der Attribute sein, was relativ weit oben ist. Also am stärksten sollte natürlich Intelligenz sein, weil das ist euer zauberwirkendes Attribut. Aber direkt danach sollte entweder Geschicklichkeit für die Rüstungsklasse oder eben Konstitution kommen, weil, wie eben schon gesagt, der Trefferwürfel ist so niedrig, da müsst ihr irgendwie anders nachhelfen.
Und auch noch einem anderen Punkt, der gilt auch tatsächlich, glaube ich, oder der gilt generell für alle zauberwirkenden Klassen. Das haben wir euch, glaube ich, kurz beim Druiden, glaube ich, schon erklärt. Und zwar, es gibt Zauber, die Konzentration erfordern. Also die, um aktiv gehalten zu werden vom Zaubernden, muss dieser Zaubernde dann seine Konzentration auf diesen Zauber fokussieren. Und bei jedem Angriff gegen diesen Zaubernden wird ein Konstitutionsrettungswurf benötigt, um weiterhin diesen Zauber aufrechtzuerhalten. Und dafür ist natürlich entsprechend Konstitution auch definitiv anzuraten.
Ja, genau. Konstitution ist auf jeden Fall anzuraten. Deswegen nutzt das, wenn ihr euren Charakter erstellt, um jetzt die Basics hier mal so ein bisschen abzuschließen. Damit er noch besser in seiner Konstitution ist, im Endeffekt kriegt er auch keine Rüstung an die Hand. Das heißt, ihr könnt keine Rüstung tragen, sondern müsst euch wirklich auf eure Konstitution und auf eure Geschicklichkeit verlassen, um irgendwie geschützt zu sein. Und mit Waffen kann der Magier auch nicht so richtig umgehen. Der hat ein paar Dolche, ein paar Wurfpfeile, eine Schleuder, einen Kampfstab und eine leichte Armbrust, mit der er umgehen kann. Der Rest ist eher so semi für den Magier. Er kann es natürlich benutzen, aber dann mit Malus. Und Rettungswürfe ist er logischerweise in Intelligenz geübt, weil das, wie gesagt, sein zauberwirkendes Attribut ist, und in Weisheit.
Und damit ist dann quasi auch schon so der Grundstock des Nerds gelegt, ehrlicherweise. Das ist nämlich so ein bisschen die Charakteristik des Magiers, so ein bisschen der Bücherwurm im D&D-Universum zu sein. Und Bücherwurm ist da auch schon die Überleitung, nämlich zu dem eigentlich primären Gegenstand jedenfalls, den der Magier mit sich rumschleppt. Und das ist tatsächlich sein Zauberbuch. Denn im Gegensatz zu anderen zauberwirkenden Klassen, die wir euch schon vorgestellt haben, kann der Magier eigentlich, also lebt der Magier nur durch sein Buch sozusagen, während andere Klassen tatsächlich irgendwie ihre magischen Kenntnisse durch ihre, was weiß ich, angeborenen magischen Fähigkeiten, durch ihren Gott oder was auch immer erhalten, ist es beim Magier schlicht und einfach die Lehre, die ihn dazu ermächtigt.
Ja, das stimmt. Also im Endeffekt ist es wirklich so, dass er so ein bisschen länger in der Bibliothek verbracht hat und dann irgendwann da drauf gekommen ist, geil, der Zauber funktioniert so, anstatt so ein bisschen Learning by Doing zu machen. Ja, Magier sind auch darauf so ein bisschen erpicht, so viele Zauber- beziehungsweise Zauberbücher und Schriftrollen zu finden, damit sie so viele Zauber wie möglich lernen können. Denn der Trick bei diesem Zauberbuch ist eigentlich relativ simpel. Wenn ihr einen Zauber irgendwo in der Wildnis oder sonst wo oder in einer Truhe oder vielleicht sogar, wenn ihr sehr viel Glück habt, ein anderes Zauberbuch von einem anderen Magier findet, dann könnt ihr jegliche Zauber, die ihr da drin findet, kopieren, vorausgesetzt, ihr habt die nötigen Zauberplätze dafür. Was ganz nice sein kann, weil ihr dann extrem viele Zauber zur Verfügung habt, im Gegensatz zu so einem normalen Zauberer oder einem Kleriker oder sonst wem.
Genau, und letztendlich ist aber auch dabei so ein bisschen der Gag, und das mal wieder als kleiner Spielleiter-Tipp ist jetzt übertrieben, ich möchte da niemanden anstacheln, aber das Zauberbuch ist tatsächlich ein Gegenstand, also wirklich ein Buch im eigentlichen Sinne. Und ein Buch kann genauso wie in D&D wie auch in der Wirklichkeit verloren gehen, geklaut werden, nass werden, verbrennen und so weiter und so fort. Und das kann natürlich auch irgendwie gegen den Magier eingesetzt werden. Es gibt zwar Möglichkeiten, und das ist tatsächlich auch von D&D vorgesehen, dass der Spieler sich irgendwie in einer Stadt oder irgendwie bei einem Händler Arten von Büchern kaufen kann, die all diesen Witterungen oder auch diesen Gefahren trotzen können. Nichtsdestotrotz ist das eine Gefahr, der ein Magier tatsächlich ausgesetzt ist, dass sein Zauberbuch flöten geht.
Genau. Vielleicht sagen wir da auch direkt mal dazu, der Magier hat natürlich die Möglichkeit, sich eine Kopie zu erstellen. Das Problem ist nur ein bisschen, wenn ihr einen Zauber wirklich in dieses Zauberbuch reinschreibt, dann kostet euch das was. Nämlich nicht nur Zeit, die ihr opfern müsst, sondern auch wirklich Goldmünzen. Und zwar sind das für jeden Zaubergrad 50 Goldmünzen plus 2 Stunden für jeden Zaubergrad, den ihr dafür opfern müsst. Das heißt, das ist jetzt nicht ganz so wenig, vor allem zum Start in bestimmten Abenteuern. Aber klar, es lohnt sich. Und wenn ihr dann die Kopie erstellt, ist es nicht ganz so krass, dann müsst ihr nämlich lediglich 1 Stunde und 10 Goldmünzen pro Grad nochmal investieren, weil ihr habt das Ganze ja schon mal niedergeschrieben und kennt euch dementsprechend dann mit dem Zauber aus und ja, könnt so zumindest auf Nummer sicher gehen, dass ihr irgendwo diese Kopie von dem Buch versteckt, wenn euch dieses Buch dann, das normale Buch, verloren geht.
Genau, also das ist wirklich eine Geschichte und ja, es wird den Spielleiter auch nerven, aber letztendlich macht es für den Magier-Spieler definitiv Sinn, sich irgendwie so eine Art Kopie anzulegen oder irgendwie darauf zu achten, was weiß ich, dass dieses Buch zumindest extrem geschützt ist. Aber wenn ihr das nicht tut, dann kann es durchaus sein, dass wenn ihr dann mal irgendwie besonders mächtig werdet und der Spielleiter euch einen auswischen will, dass euch das dann irgendwie abhanden kommt. Denn das ist auch der Punkt, ihr werdet irgendwann extrem mächtig werden. Magier gehören in dem Verlauf von D&D zu einem der mächtigsten Klassen auf den letzten Graden, weil die Zauber, die einem Magier zur Verfügung stehen, das gilt jetzt nicht für den Magier, sondern auch für andere zauberwirkende Klassen, die Zauber, die im späten Spielverlauf von D&D den magiewirkenden Klassen zur Verfügung stehen, sind komplett jenseits von Gut und Böse. Also es gibt tatsächlich, ein viel zitierter Zauber ist hier der Zauberwunsch, der dann am Schluss zur Verfügung steht, wo der Zaubernde tatsächlich die Welt nach seinen eigenen Vorstellungen weitestgehend formen kann und wo der Spielleiter auch so sehr gefordert ist, wie es ihm wahrscheinlich nicht allzu lieb ist. Aber dementsprechend, wie gesagt, passt auf euer Büchlein auf.
Ja, vielleicht kommen wir dann auch direkt mal dazu, was passiert, wenn ihr dieses Buch verliert. Denn beim Zauber, beim Magier ist es genauso. Das wird mir heute noch ein bisschen häufiger passieren mit Zauberer und Magier. Ich entschuldige mich schon mal jetzt dafür.
Da wir den Zauber aber noch nicht erklärt haben, also Zauberer ist ja tatsächlich eine andere Klasse. Genau. Da kommen wir tatsächlich jetzt in 2, 3 Folgen auch nochmal zu. Aber vollkommen richtig, Magier ist Magier, Zauberer ist Zauberer.
Ja. Genau, und beim Magier ist es wirklich so wie letzte Woche beim Kleriker, der muss seine Zauber vorbereiten. Das heißt, ihr habt zwar auch extrem viele, was heißt extrem viele, so viele Zauber zur Verfügung, wie ihr in diesem Buch stehen habt, aber ihr könnt nur eine bestimmte Anzahl an Zaubern vorbereiten. Und wenn euch dann an diesem Tag, sei es der schöne Sonntagmorgen und euch wird dieses Buch geklaut, dann müsst ihr logischerweise, wenn ihr irgendwie kein Backup habt, ein neues Buch anlegen. Und ihr könnt nur Zauber da reinschreiben, die ihr vorbereitet habt. Also angenommen, es sind 6 Stück, die ihr vorbereitet habt, dann habt ihr nur noch die 6 Stück. Und alle anderen Zauber aus diesem Buch, das euch abhanden gekommen ist, gehen für immer verloren. Es sei denn, ihr findet sie noch mal irgendwo.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis heute, also ich habe das noch nie erlebt, dass in der Kampagne tatsächlich eine Magier mal das Buch abhanden kam, aber irgendwie, mir erschließt sich noch nicht so ganz der Trade-off, diese Gefahr, diesen Gegenstand zu verlieren, die einen ja wirklich gerade, wenn man irgendwie, was weiß ich, ein relativ hochleveliger Magier ist und irgendwie da auch eine Menge kranker Zauber in diesem Buch stehen hat und wenn dieses Buch dann verloren geht, ist das so ein wahnsinniger Malus, der eigentlich durch echt wenig ausgeglichen wird. Eigentlich gar nichts, ehrlicherweise.
Nee, eigentlich nicht. Also es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, finde ich. Und da vielleicht auch mal allgemein ein Appell an die Spielleiter, die vielleicht zuhören. Für die Klasse des Magiers ist es auch wirklich essentiell wichtig, Zauber bzw. Schriftrollen und irgendwelche anderen Bücher zu finden, weil es bringt natürlich nichts. Ihr kriegt zwar immer pro Level bestimmte Zauber dazu oder eine bestimmte Anzahl an Zaubern, die ihr irgendwie in euer Zauberbuch übertragen könnt, aber das sind irgendwie nur so 2 oder 3, glaube ich, pro Level. Das heißt, die Klasse ist wirklich darauf angewiesen, dass sie irgendwo in der Umgebung, in der Wildnis, wo auch immer, Zauber finden, die sie in ihr Buch übertragen können. Also sorgt dafür, dass je nachdem euer Spieler wirklich ab und zu mal so einen Zauber findet und dann happy ist, dass er irgendwie was Neues bekommen hat.
Ja, das wiederum kenne ich, dass das nicht passiert, weil das ist tatsächlich in einer unserer Kampagnen passiert, mit dem häufig zitierten Jan, der in meiner Kampagne jetzt nicht einen Magier spielt, aber auch eine Hexenmeister-Abart, sage ich mal, die wir euch nicht vorgestellt haben, weil sie nicht im Basishandbuch vorkommt, die auch auf ein, ein Buch angewiesen ist. Und tatsächlich wir eine Kampagne gespielt haben, ebenfalls schon häufig thematisiert, die Kampagne Fluch des Strahd. Und letztendlich eine der Charakteristiken dieses Abenteuers ist, dass die Spieler in einer extrem frustrierenden Umgebung unterwegs sind und sowas wie Kostbarkeiten oder auch magische Gegenstände wirklich nicht häufig vorkommen. Und er dann sehr, sehr frustriert keinen Zauber fand, dann seinen Charakter innerhalb dieser Kampagne getauscht hat und direkt in der nächsten Session ein Magierbuch fand, was er mir, glaube ich, bis heute nachhält. Aber es stand halt so im Abenteuer, ich habe damit nichts zu tun, ich distanziere mich von dieser Entwicklung. Ja, ich weiß, er nimmt mir das auch nicht ab. Genau, und das ist dann schon so ein bisschen der Grundstock des Magiers mit einem kleinen Zusatzpunkt noch, nämlich einer Fähigkeit, die jeder Magier dann auch direkt mit seiner Existenz oder auf Level 1 dann erhält, und zwar der Fähigkeit Arkane Erholung. Arkane Erholung ist eine Fähigkeit, die er einmal am Tag einsetzen kann. Und zwar kann der Magier einmal am Tag innerhalb einer kurzen Rast sich wieder Zauberplätze zurückbeschaffen. Und zwar insgesamt Zaubergrade in der Höhe der Hälfte seiner Magierstufe, wobei das dann aufgerundet wird. Eine coole Sache, macht einen so ein bisschen, weil man halt so dermaßen krass auf seine Zauber angewiesen ist und sonst mit seinen Waffen und seinen nicht vorhandenen Rüstungen quasi gar nichts tun kann, macht dann das so ein bisschen langlebiger und man ist nicht so dermaßen darauf angewiesen, dauernd lang zu rasten. Nichtsdestotrotz, wie man jetzt schon merkt, einmal in der kurzen Rast irgendwie zwei Level 1 Zauberslots zurückzubekommen oder zwei Zauberslots des ersten Grades, um es richtig auszudrücken, als Level 4 Magier, ist jetzt auch nicht so der wahnsinnige Bringer. Also letztendlich sorgt es mehr dafür, dass man, wenn man tatsächlich in einem längeren Dungeon unterwegs ist, meiner Meinung nach, noch vielleicht irgendwie nicht komplett leer gepumpt vor dem Endboss auf einmal steht, sondern da dann irgendwie nochmal so ein paar Notfallslots dann zur Verfügung hat. Aber definitiv auch nicht zu unterschätzen.
Übrigens ist es hier auch so, dass ihr schon auf Level 2 dann eure Unterklasse quasi wählt. Also ähnlich wie beim Kleriker, nicht erst irgendwie auf Stufe 3, sondern schon auf Stufe 2. Und das nennt sich beim Magier Arkane Tradition. Lars hat es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Im Endeffekt entscheidet ihr euch so ein bisschen für die Schule der Magie, der ihr so ein bisschen zugehörig seid. Also Zauber, die ihr besonders gut wirken könnt oder wo ihr euch irgendwie drauf spezialisiert habt. Und die erste arkane Tradition wäre die Schule der Bannmagie. Vielleicht sagen wir davor weg so ein bisschen, logischerweise, wenn ihr eine einzelne Schule dann wählt, dann seid ihr auch ein Gelehrter dieser Schule. In dem Fall ist es dann immer so, jetzt als Beispiel bei der Bannmagie, dann seid ihr ein Gelehrter der Bannmagie. Und ihr müsst, wenn ihr irgendwelche Zauber dazu findet, müsst ihr nicht die kompletten Geldkosten und den Zeitaufwand für das Kopieren von Bannzaubern in euer Zauberbuch zahlen, sondern ihr müsst nur die Hälfte jeweils opfern dafür. Was ganz nett sein kann, zumindest wenn ihr euch dann wirklich auch bei den zukünftigen Sachen bzw. Zaubern, die ihr dann in euer Buch übertragt, nochmal auf die jeweilige Schule dann so ein bisschen spezialisiert und ein bisschen Geld und auch Zeit sparen könnt.
Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das ein Effekt, also wahrscheinlich von manchen Abenteuern zu Abenteuern gar nicht so den mega großen Unterschied macht, diese Eigenschaft, weil gerade bei dem Beispiel Fluch des Strahd als Kampagne ist es nun mal so, dass es jetzt innerhalb dieser Kampagne keine wirklichen Händler gibt, wo man irgendwie einen riesigen Stock an unterschiedlichen Zaubern sich kaufen kann, die man dann in sein Zauberbuch überträgt, sondern ziemlich auf das angewiesen ist, was man dann irgendwie in Höhlen, Truhen oder was auch immer was findet. Und entsprechend wird man das dann auch in sein Zauberbuch übertragen und nicht sagen, okay, ich bin jetzt hier der Schule der Bannmagie zugehörig und deswegen übertrage ich nur Zauber der Bannmagie. Nee, man nimmt das, was man bekommt. Während man, wenn man irgendwie eine Kampagne spielt, wie die Kampagne Drachenraub, die in einer der größten Städte im D&D-Universum spielt, wo tatsächlich auch überall Händler zu finden sind, die einem Zauber verkaufen können, da macht es dann wiederum einen bestimmten größeren Ausschlag, weil dann wahrscheinlich der Magier konkret in den Laden gehen würde und sagen würde, okay, ich hätte gerne primär Zauber, die der Bannmagie zugehörig sind. Also da weiß ich gar nicht, ich denke, da wird ein großer Unterschied sein. Wie gesagt, im Allgemeinen habe ich auch noch keinen Magier getroffen, der dann irgendwie einen Zauber irgendwo gefunden hat und dann gesagt hat, nein, Den übertrage ich jetzt nicht, obwohl ich ihn nicht kenne.
Das stimmt natürlich. Seinem er ist super scheiße, aber aber du darfst halt nicht vergessen, der Magier bekommt ja auch, wenn er ein Level aufsteigt, Zauber hinzu. Also er kriegt ja nicht nur da welche, wenn er irgendwelche in der freien Wildbahn findet, sondern auch beim Levelaufstieg. Und da könnte man vorneweg ja schon sagen, okay, ich spezialisiere mich auf die folgende Sache und wähle dann auch auf den höheren Leveln, wenn ich aufsteige, irgendwie Zauber aus der jeweiligen Schule aus.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, der einzige, oder wo ich halt nicht sicher bin, ist halt einfach nur bei diesem Gelehrten der Magie-Feature, dass man dann entsprechend bei den jeweiligen Schulen bekommt, wenn man halt das irgendwie findet oder so und übertragen will. Letztendlich auf den späteren Stufen nach Level, dann immer ab Level 6 tatsächlich übrigens, wenn dann zusätzliche Fähigkeiten in den jeweiligen Schulen dazukommen, die unterscheiden sich dann auch sehr voneinander oder also größtenteils voneinander. Sprich, da findet auf jeden Fall eine Art Spezialisierung statt, nur vielleicht bei dem einen Faktor gefundene Schriftrollen in sein Zauberbuch zu übertragen, da sehe ich den Unterschied jetzt noch nicht so als immens.
Ja, und sind wir ehrlich, irgendwie 50 Goldmünzen und 2 Stunden kann man irgendwo immer mal ein bisschen opfern, ne?
Ja, irgendwann leite ich mal mit euch diese besagte Drachenraubkampagne. Da sind wir auf Level 4 Grad, alle Charaktere, und wir sparen uns jede Goldmünze vom Munde ab. Es ist eine Frustration auf einem ganz anderen Level, muss man gestehen. Oder du bist einfach nur derbe Scheiße und einfach arm.
Das kommt davon, wenn man wieder diese Bettlerbande irgendwie erstellt als D&D-Gruppe, dann ja.
Ja, wobei, wir hatten da eigentlich eine ganz schlaue Taktik. Wir haben einfach so einen Händler für örtliche Spiele haben wir geschortet. Und dann sind einfach ganz viele Leute in so einem Forum hingegangen und haben dann die ganzen Aktien davon gekauft. Das war irgendwie eine komische Sache.
Hat nicht funktioniert, ne?
Nee, irgendwie nicht. Genau, wie gesagt, diese Eigenschaft Gelehrte der Magie, in dem Fall im ersten Fall der Gelehrte der Bannmagie, ist eine Fähigkeit, die jeder Magier für jede der Unterklassen bekommt. Außerdem bekommt er dann auf Stufe 2, wenn er sich dann für eine dieser Schulen der Magie entschieden hat, zusätzlich zu diesem Gelehrten-Feature noch ein weiteres Feature, und das ist im Falle der Bannmagie der arkane Schutz.
Genau. Und der arkane Schutz ist im Endeffekt, ihr könnt es euch wirklich wie so eine Art Schutzschild vorstellen, den ihr um euch webt. Im Endeffekt ist es so, dass jedes Mal, wenn ihr einen Zauber, ein Bannzauber wirkt, dann erhaltet ihr gleichzeitig etwas Zauberenergie. Und die könnt ihr dazu verwenden, wirklich einen magischen Schutz um euch zu bilden. Und den habt ihr bis ihr eine lange Rast irgendwie wieder absolviert. Also der bleibt immer bestehen. Und der hat ein Trefferpunktmaximum, das dem Doppelten der Summe aus eurer Magierstufe und eurem Intelligenzmodifikator entspricht.
Der Doppelte des der Magierstufe plus dem Intelligenzmodifikator oder beides zusammengerechnet?
Nee, also wenn du angenommen, du bist Stufe 2 Magier und du hast einen Intelligenzmodifikator von 3, dann 2 plus 3 gibt 5 und das Doppel davon sind 10. Das heißt, das Ding hat ein Trefferpunkt-Maximum von 10 Trefferpunkten.
Das ist ja dann eigentlich ganz okay, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, genau. Und das Coole ist, das Ding, wenn die 10 Trefferpunkte weg sind, überträgt sich weiterer Schaden auf euch, ist klar. Aber das Ding wird dann nicht zerstört. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr dann einen Bannzauber wirkt, erhaltet ihr wieder neue Trefferpunkte für das Teil. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr es immer wieder neu aufladen.
Echt eigentlich eine ganz coole Nummer, muss man sagen, wenn man sich das mal so überlegt, ne?
Ja, voll. Also irgendwie, ich weiß, die Schule der Bannmagie ist nicht unbedingt so beliebt, weil es ja wirklich eher so, ja, Schutzzauber, Vertreibungszauber und so weiter sind, aber das Ding hat schon ganz gute Sachen, vor allem vor dem Hintergrund, den wir am Anfang erwähnt haben, dass der Magier ja nicht unbedingt der Bestgeschützte auf dem Schlachtfeld ist, dann lohnt sich sowas schon.
Ja, das stimmt. Eigentlich so ein bisschen underrated. Das war bei mir in meiner Wahrnehmung jetzt auch gar nicht so die mega Schule. Aber eigentlich auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wobei, um direkt mal vielleicht weiterzugehen und zur nächsten Schule zu kommen, das ist nämlich die Schule der Beschwörung. Hier natürlich auch kriegt ihr das Feature dann ab der zweiten Stufe Gelehrter dieser Beschwörung, der Schule der Beschwörung zu sein. Da bekommt ihr nämlich eine Fähigkeit, die nennt sich schwächere Beschwörung. Und die finde ich total kontraintuitiv zu dem, was ich eigentlich bei dieser Schule erwartet hätte, muss ich gestehen, weil ich hätte irgendwie bei Schule der Beschwörung, als ich irgendwie, was weiß ich, als ich dann das erste Mal mich mit Magiern auseinandergesetzt habe, bin ich so durch diese Subklassen geblättert und dachte mir so, Schule der Beschwörung, okay, das ist irgendwie was Cooles, wo du irgendwelche coolen Tiere und Skelette oder was auch immer irgendwie beschwören kannst. Ist es aber nicht, weil die, wie gesagt, man bekommt mit Level 2 diese Fähigkeit schwächere Beschwörung. Und das, was man damit erreichen kann, ist ein Objekt zu erschaffen, also ein nicht lebendes Objekt, mit 1 Meter je Seitenlänge und nicht mehr als 10 Pfund Gewicht, das halt magisch ist und dementsprechend auch so ein dämmeriges Licht ausstrahlt. Und das war's.
Na, ist eher so ein Roleplay-Ding, ne? Also in der Beschreibung von der Schule der Beschwörung steht zwar, hey, du kannst irgendwie tödlichen Nebel erschaffen oder irgendwie Kreaturen erscheinen lassen, aber das kommt halt alles erst irgendwie auf höheren Leveln und zu Beginn ist es halt einfach echt so ein, hey, ich lass so ein lame Klotz irgendwie in der Gegend erscheinen. Da kann man sich natürlich auch geilere Sachen ausdenken als irgendwie ein Klotz, zum Beispiel einen Hammer oder so, aber wo sich der Kleriker dann sehr freuen würde, weil er damit gut umgehen kann, aber nur 10 Minuten lang. Hey, vielleicht kannst du das auch geil als Waffe einsetzen. Weil es ist so eine Unique-Waffe. Ich kämpfe mit einem Klotz.
Hier steht nicht, also in der Regel steht nicht, Moment, das muss ich jetzt tatsächlich kurz nachlesen, aber ja, tatsächlich steht hier nicht, dass dieses Objekt auf dem Boden hervorgerufen werden muss. Warum kann ich das nicht einfach über jemanden in der Luft erscheinen lassen, dass mein leuchtender 10 Pfund schwerer Klotz einfach jemanden erschlägt?
Das könntest du theoretisch
Ich sehe
machen.
da keinen Grund.
Also gut, das Ding muss halt 3 Meter von dir entfernt irgendwo erscheinen, aber hey, wenn jemand neben dir steht, dann kannst du einfach mit deinem Klotz den Typ platt machen. Wobei 5 Kilo sind jetzt auch nicht so viel, aber ja, aber wie gesagt, Schule der Beschwörung zu Beginn nicht so mächtig und eher so ein bisschen was fürs Roleplay, aber danach vielleicht ganz interessant. Ich glaube aber nach wie vor, dass das jetzt nicht unbedingt die beliebteste Magierklasse irgendwie sein wird.
Ja, das mag sein. Tatsächlich habe ich das nämlich auch so abgespeichert, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, dass auch die weiterführenden Eigenschaften gar nicht so der Mega-Bringer sind. Ich habe natürlich nicht, ehrlicherweise nicht die Übersicht, was dann so typische Beschwörungszauber wären, die sonst eigentlich in der Zauberliste potenziell auch noch zur Verfügung stehen könnten. Also generell, wer sich damit auch noch nicht auseinandergesetzt hat, die Zauberlisten, nicht nur für Magier, sondern für diverse Zauberklassen oder für fast alle Zauberklassen, sind wirklich ewig lang. Es gibt einfach eine unglaubliche Menge an Zaubern innerhalb des D&D-Universums, die halt in diese 8 unterschiedlichen Kategorien eingeteilt werden, durch die wir euch gerade führen. Und verzeiht uns da bitte, aber wir haben keine Chance, da einen ganzheitlichen Überblick über alle Zauber, die für jede Kategorie zur Verfügung stehen, zu haben. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Und da kann ich jetzt echt nicht einschätzen, ob die Schule der Beschwörung besonders mächtige Zauber irgendwie zur Verfügung stehen hätte, die das irgendwie kompensiert, dass irgendwie der Magier in dieser Kategorie nicht besonders gut ausgestattet ist.
Ja, im Endeffekt ist es ja auch so, jeder kann ja den Zauber der Beschwörung wählen. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie nur von der Schule der Beschwörung Magiern irgendwie genutzt werden können. Die kann ja wirklich jeder Magier dann nutzen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, also die Perks, die ihr irgendwie jetzt so bekommt, sind ganz nett auf Level 2. Danach wird es ein bisschen besser, finde ich. Aber auch nicht irgendwie kriegsentscheidend. Deswegen lieber weiter zur nächsten Schule. Das ist nämlich die Schule der Erkenntnismagie. Und die ist so ein bisschen, ja, man kann es so ein bisschen Wahrsager nennen, mäßig, oder?
Ja,
Also
trifft es, glaube ich, ganz gut.
genau, weil allein die Fertigkeit, die ihr auf Level 2 erhaltet, heißt Omen. Was ja schon dahingehend in die Richtung so ein bisschen ist. Und die ist auch meiner Meinung nach
Ich finde sie
super
richtig
random.
geil. Ich bin
Also
richtig großer Fan, muss ich gestehen.
ich finde sie super random, weil es auch so ein bisschen Roulette einfach nur ist. Aber hey, das Omen ist nämlich, dass ihr nach jeder langen Rast 2 W20 würfelt. Und die Ergebnisse dieser beiden Würfel notiert ihr euch. Und dann dürft ihr, wenn irgendjemand einen beliebigen Angriffs-, Rettungs- oder Attributswurf ausführt, ihr könnt das selbst sein oder es kann eine Kreatur sein, die ihr irgendwo seht, dann könnt ihr stattdessen das Ergebnis eines der Würfel einsetzen. Das heißt, angenommen, ihr werdet von irgendjemandem angegriffen und ihr habt nicht mehr viele Trefferpunkte und ihr habt morgens eine 1 gewürfelt, könnt ihr das einsetzen, weil ihr müsst euch entscheiden, diesen Würfel zu nutzen, bevor die andere Kreatur gewürfelt hat.
Genau, und wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Ich bin einfach, also ich bin generell großer Fan von so random Sachen, die einfach dann auch jeden Tag unterschiedlich sein können. Aber ich meine, man würfelt 2W20, also man kann jeden dieser beiden Würfel oder jedes dieser beiden Würfelergebnisse genau einmal innerhalb dieses Tages dann einsetzen. Und wie cool ist das bitte, wenn man, also jetzt mal in der Utopie hat man natürlich eine 20 und eine 1 gewürfelt. Ne? Das ist ja das absolute Wunschergebnis. So. Und dann hat man quasi im Kampf die Möglichkeit, einmal selbst oder irgendeine der Barbarenfreund, mit dem man unterwegs ist, dann einmal einfach kritten zu lassen bei irgendeinem random Angriff, den er macht, ohne dass er würfeln muss und gleichzeitig einen kritischen Patzer bei einem Angriffswurf eines Gegners zu forcieren. Voll geil. Also ich stehe voll auf so Fähigkeiten. Finde ich schon mega.
Ja, ich finde es ganz okay, aber im Endeffekt, wenn du dann eine 15 würfelst und deine Rüstungsklasse ist 15, das heißt, du wirst getroffen, wenn du es einem Gegner gibst. Und
das wäre schon der Belang.
Die Rüstungsklasse vom Gegner ist irgendwie 16 oder so und du hast auf deinen Angriff keinen Plus, dann ist es halt scheiße.
Ja, gut. Leider wissen wir auch alle, dass im Allgemeinen das die Normalität sein wird und das einfach eine vollkommen unspektakuläre Konsequenzen für sich tragen würde. Aber in meinem Kopf würfel ich nur 1 und 20 und das ist voll die geile Fähigkeit.
Tendenziell ist das auch so eine Fähigkeit, die du gerne mal vergessen würdest, irgendwie während dem Kampf.
Ja, das
so.
Mag sein.
Ja, stimmt, ich habe ja noch 2 Zahlen notiert.
weiß jemand, wofür ich diese Zahlen hier aufgeschrieben habe? Aber ja, generell natürlich ein bisschen random, aber natürlich auch in seiner Randomness irgendwie der Charme, ehrlicherweise. Wie gesagt, ich bin sehr großer Fan von so Fähigkeiten, die so einen gewissen Zufallsfaktor immer so mit drin haben, der irgendwie dann komplett andersartig ist, als einfach nur irgendwie einen Angriffswurf irgendwie ein bisschen zu pushen oder nicht. Und dann irgendwie, dass das jeden Tag was anderes sein kann und manchmal halt auch extrem spektakulär und manchmal eben nicht, finde ich schon ziemlich lustig.
Ja. Deswegen, da wird es noch was viel Lustigeres beim Zauberer geben. Der hat das ganze Konzept nämlich viel besser durchdacht als der Magier.
Das stimmt. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist übrigens immer noch eine meiner Lieblingsklassen. Aber wir wollen weitermachen. Und zwar mit der nächsten Magierschule. Und das ist die Schule der Hervorrufung. Natürlich auch hier wieder das Gelehrten-Feature und die Eigenschaft oder die Fähigkeit Zauberformen.
Im Endeffekt zu eben ruft ihr dann keinen Klotz hervor, sondern irgendwelche Elemente. Das könnten zum Beispiel Blitze sein, das könnte eine Flamme sein, Säure, irgendwelche Kältesachen. Also dahingehend seid ihr so ein bisschen der Beherrscher der Elemente in dem Fall.
Ja, und die Level-2-Fähigkeit, die Magier haben, ist die Fähigkeit Zauberform. Und die klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, ist aber tatsächlich meines Erachtens super mächtig und tatsächlich auch schon ein paar Mal in meinen Gruppen gespielt worden. Und zwar geht es darum, dass es eigentlich eher ein Schutzzauber ist. Und zwar muss man sich vorstellen, es gibt im Setup oder im Set der Zauber, auf die ein Magier zugreifen kann, ganz viele Zauber, die beispielsweise Flächeneffekte haben. Der häufig bei Dungeons & Dragons zitierte Feuerball gehört zum Beispiel dazu, den man irgendwo hinschleudert und dann explodiert und dann in einem großen Radius um sich herum Schaden macht. Das Problem bei der ganzen Sache oder die kleine Nettigkeit, die der Feuerball mit sich bringt, ist, der fackelt natürlich alles ab. Und dem ist auch ziemlich egal, ob die eigenen Mitspieler da irgendwie mit drin stehen oder nur die Gegner und verbrennt alles gleichermaßen. Und dieser Zauber oder diese Zauberformenfertigkeit der Schule der Hervorrufung sorgt dafür, dass ihr dann eure eigenen Mitstreiter aus diesem Effekt quasi abschirmen könnt. Ihr könnt quasi den Zauber um eure Mitspieler herumformen, wenn ihr so wollt. Und da es tatsächlich, wie gesagt, einige Zauber gibt, die halt solche Flächeneffekte haben und auch schädliche Flächeneffekte haben, ist das eine ziemlich coole Sache. Am Ende des Tages funktioniert es so, dass ihr den Grad des Zaubers bestimmen müsst, mit dem ihr dann wirken möchtet, und den Grad des Zaubers +1 ist dann die Anzahl der Kreaturen, die ihr aus diesem Zauber abschirmen könnt. Sprich, ein Feuerball ist ein Stufe 3 Zauber. Wenn ich mich da nicht richtig alles täuscht, muss ich gestehen.
Ja, das stimmt.
Und wenn dann quasi 4 eurer Mitstreiter im Radius dieses explodierenden Feuerballs stehen, könnt ihr mit eurer Zauberformenfähigkeit das ausbrechende Feuer sozusagen aus diesem Feuerball um diese Person drumherum schirmen, sodass die sicher davon sind.
Weil, wie jeder weiß, ist Feuerball der Go-To-Zauber von allen Magiern und Zauberern, wenn sie ihn dann endlich mal haben.
Richtig. Christian hat damit einen kompletten Marktplatz abgebrannt.
Zu Recht. Aber anderes Thema. Wir kommen zur nächsten Schule. Das ist die Schule der Illusion. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht wirklich viel erklären. Im Endeffekt seid ihr ein Meister der Täuschung und könnt Illusionen erschaffen. Deswegen ist auch die Fähigkeit relativ schnell abgehandelt, dass nämlich ihr erhaltet den Zaubertrick einfache Illusion. Und wenn ihr diesen Zaubertrick schon in eurem Repertoire habt quasi, dann dürft ihr euch noch einen anderen Zaubertrick aussuchen und der zählt nicht gegen eure maximale Anzahl bekannter Zaubertricks. Ganz nett. Ich nehme mal an, dass ihr den Zaubertrick dann eh schon genommen habt und das Coole dabei ist, wenn ihr jetzt der Schule der Illusionen beitretet bzw. die genommen habt, dann könnt ihr mit einfacher Illusion sowohl Geräusche als auch Bilder erschaffen. Was auch wieder so ein bisschen Roleplay-mäßig ist oder um irgendwelche Gegner abzulenken, kann das ganz cool sein und ist auch so eine Fluff-Unterklasse, finde ich. Also Illusionen erschaffen und auf den höheren Leveln wird es noch ein bisschen cooler, kann schon ganz nice sein.
Genau, also ich bin eigentlich auch großer Fan von. Eine Sache muss man immer nur dazu sagen, weil da fällt am Anfang, glaube ich, so ein bisschen jeder Spieler drauf rein. Einfach Illusion bedeutet, dass diese Illusionen tatsächlich wortwörtlich einfach sind. Also ihr könnt nicht die Illusionen eines Menschen erstellen. Ihr könnt vielleicht irgendwie etwas, eine Art Schema erstellen, die menschliche Umrisse hat oder sowas. Aber letztendlich würde jeder Gegner oder jede Kreatur, die dieses Schema etwas näher betrachtet, erkennen, dass es sich dabei nicht um ernsthaften Menschen handelt. Weil ganz viele Spieler machen das gerade am Anfang zum Beispiel so, dass man halt irgendwie eine Illusion erstellt, die dann irgendwie einen Menschen mimen soll oder das eigene selbst mimen soll, damit irgendwelche Gegner halt beispielsweise mit Bögen darauf schießen und ihre Pfeile verschießen oder sowas. Das funktioniert halt ehrlicherweise nur so halb. Also da wird auch der Spielleiter so ein bisschen mitreden wollen, ehrlicherweise, wie mächtig da eure Illusionen sein können. Geht wirklich davon aus, dass es tatsächlich um so kleine Spielereien und so geht, mit der ihr dann so Fluff-Konzepte ganz cool ausspielen könnt.
Genau.
Wo es dann nicht mehr ganz so fluffy wird, ist bei unserer nächsten Magierschule. Das ist nämlich die Schule der Nekromantie. Und ich glaube, wenn einem der Hexenmeister noch ein bisschen zu unedgy war, dann wird man hier glücklich. denn die Nekromantie ist natürlich, ich meine, das ist irgendwie, glaube ich, auch so das Erste, wo man irgendwie an Magier denkt, wenn man irgendwie im Fantasy-Kontext darüber nachdenkt, irgendwelche Leute mit Magiekenntnissen, die Tote wieder erwecken, für sich kämpfen lassen, irgendwie an dem Leid anderer irgendwie profitieren und anderen das Leben aussaugen und so Spirenzien. Das findet ihr alles hier. Welcome to Nekromantie.
Ja, klingt auch gleich viel cooler, ne?
Ja, ist
also
auch
hier so im Gegensatz zu verbesserte, einfache Illusionen bekommst du grausame Ernte.
Ja, das ist halt geil.
Ja.
Genau, und diese grausame Ernte ist dann auch so ein bisschen der Gag an dieser Klasse, finde ich. Denn, und ich finde auch tatsächlich eine der wenigen Fähigkeiten und Level 2 Fähigkeiten, die auch auf den höheren Leveln dann direkt einen relativ ernsten Effekt haben. Denn wenn ihr dann die Schule der Nekromantie gewählt habt und auf Level 2 und könnt ihr mit diesem grausame Ernte, mit dieser grausamen Erntefähigkeit, euch selbst heilen, wenn ihr andere tötet. So blöd es auch klingt. Jedes Mal, wenn ihr nämlich einen Zauber verwendet, um einen Gegner zu töten, erhaltet ihr Lebensenergie zurück. Das funktioniert dann so, dass wenn ihr, wie gesagt, einen Zauber einsetzt, um jemanden zu töten, ihr einmal pro Zug Trefferpunkte in doppelter Höhe des Zaubergrades zurückbekommt. Sprich, wenn ihr einen Level 1 Zauber verwendet und damit jemanden umhaut, kriegt ihr 2 HP zurück. Der Gag dabei ist dann halt, wenn ihr sogar einen Nekromantie-Zauber dafür verwendet, dann ist es sogar die dreifache Höhe des Zaubergrades. Sprich, ein Level 1-Zauber der Nekromantie, um jemanden zu töten, beschert euch 3 Trefferpunkte wieder zurück. Das klingt jetzt alles auf Level 1, damit Level 1 Zaubern alles ein bisschen unspektakulär, aber das ist natürlich für einen Zauberer oder für, sorry, jetzt habe ich es auch gesagt, für einen Magier, der dieser Klasse irgendwie, der diese Klasse hat und dann auch als Nekromant eine ganze Menge Schaden raushaut. Und wenn wir dann irgendwie über Kämpfe reden, die ihr mit irgendwie Level 4, Level 5, Level 6 irgendwie habt, wo dann tatsächlich auch einige Monster gegebenenfalls gegen euch gegenüberstehen und die ihr dann auch mal gut und gerne wegbrezen könnt, dann ist das ein echt relevanter Heilfaktor auch immer noch. Weil, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie dann im späteren Spielverlauf die Monster gegen euch skalieren, wenn ihr stärker und stärker werdet. Und das ist zum einen, dass die Monster natürlich immer stärker werden, aber auch immer, dass sie natürlich immer mehr werden. Und da ist dann natürlich der Nekromant einfach mit dieser Fähigkeit echt ein ziemlicher Killer.
Ja. Ja, vor allem, wenn es irgendwie wirklich Gegnerhorden sind, dann lohnt sich die Fähigkeit umso mehr, ne?
Ja, und wenn wir da jetzt mal den eben schon viel beschriebenen Feuerball irgendwie nochmal gerade herziehen und wenn du dann irgendwie mit einem Feuerball irgendwie 10 Goblins niedermähst, dann ist das schon eine ziemlich nette Menge an Trefferpunkten, die du dazu bekommst.
Ja, aber dafür ist er ja auch relativ grausam.
Cool. Genau.
Der Nekromant.
Der Nekromant. Genau, schnell weiter. Und zwar zur nächsten Schule, der Schule der Verwandlung.
Finde ich auch, zumindest zu Beginn, eine ziemlich coole Klasse, weil im Endeffekt könnt ihr Sachen verändern. Das heißt, ihr könnt Leute in in Tiere verwandeln oder ihr könntet Türen in Staub verwandeln oder sonstiges. Natürlich nicht auf den ersten Leveln, aber später auf jeden Fall. Die Idee der Unterklasse finde ich auf jeden Fall ganz nett. Und diese zweite Stufe-Fähigkeit heißt einfache Alchemie und die finde ich tatsächlich relativ mächtig. Das heißt nämlich, dass ihr Dinge, also einen Gegenstand, einen nicht-magischen Gegenstand, ganz wichtig, der vollständig aus Holz, Stein, Eisen oder Kupfer oder Silber besteht, da könnt ihr die Eigenschaft ändern. Das heißt, ihr könnt, angenommen irgendwie ein Gegenstand besteht aus Holz, komplett aus Holz, könnt ihr sagen, oh, ich möchte aber jetzt, dass dieser Gegenstand aus Kupfer besteht. Und dann könnt ihr alle 10 Minuten, die ihr darauf verwendet, könnt ihr im Endeffekt einen Würfel mit bis zu 0,3 Meter Kantenlänge an Material verwandeln. Finde ich ganz cool, vor allem wenn man irgendwie bedenkt, hey, da ist irgendwie eine verschlossene Tür und ihr habt keinen Schurken in eurer Gruppe, könnte der Magier der Schule der Verwandlung sagen, ja gut, das Eisenschloss verwandle ich jetzt mal ganz schnell irgendwie in was anderes, damit wir es besser aufbrechen können oder so.
Das ist schon eine ziemlich coole Sache, finde ich auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch extrem witzig in sehr, sehr vielen, in sehr, sehr vielen Situationen.
Ja, das ist nur ein bisschen schade, dass irgendwie du musst dafür Konzentration verwenden. Also der Gegenstand verwandelt sich nach einer Stunde automatisch wieder zurück oder wenn du die Konzentration verlierst. Da finde ich, das hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen.
Ja, aber ansonsten,
dann hättest du es bei der Stunde belassen können, finde ich.
Ja, aber am Ende des Tages kannst du halt ansonsten auch Waffen verwandeln, ne? Die ganze Zeit.
Das stimmt natürlich.
Ja. Und das ist natürlich dann irgendwann noch ein bisschen mächtig. Also von.
Ja, war auch ganz cool, wenn deine Gegner auf einmal nur noch mit Holzschwertern vor dir stehen, ja. Dann.
Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, das gibt auch der Kreativität diverse Anlässe, sich da irgendwie was zu überlegen. Das macht schon Bock. Und dann sind wir auch schon fast durch mit den verschiedenen Magierschulen. Und last but not least, die Schule der Verzauberung. Und da muss ich auch wieder sagen, also generell der Grundgedanke ist, geht in so eine leicht ähnliche Richtung wie zuvor. Es geht letztens darum, dass du eher Wesen manipulierst, sage ich mal, Böses zu verhindern. Zumindest ist das so ein bisschen die Grundidee dahinter. Wie man die dann natürlich ausgestaltet, diese Magierklasse, ist immer noch euch überlassen. Aber zumindest ist das so ein bisschen der Hintergedanke der Level-2-Fähigkeit, die ihr in dieser Schule der Magie bekommt. Und zwar ist diese Fähigkeit hypnotischer Blick. Und das funktioniert nämlich so, dass ihr ein Wesen, das direkt an euch steht, also direkt in der Nahkampfreichweite, sprich 1,5 Meter von euch entfernt, dass ihr dieses Wesen anguckt Und dieses Wesen muss dann einen Weisheitsrettungswurf gegen euch schaffen und ist ansonsten kampfunfähig oder von euch bezaubert, sagen wir so. Und bezaubert bedeutet in dem Sinne kampfunfähig und tatsächlich sichtbar benommen. Das kann sich also nicht mehr bewegen. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass ihr eure Aktion aufwenden müsst bei jeder neuen Runde, um diesen Status aufrechtzuerhalten. Also ihr müsst quasi weiterhin immer diese Person oder dieses Wesen anstarren, um diese Benommenheit aufrechtzuerhalten, während dieses Wesen halt seinen Rettungswurf jede neue Runde wieder wiederholen darf, bis es halt dann irgendwann geschafft wurde oder ihr euch entschließt, ihn aus diesem Status zu entlassen. Das kann natürlich super cool sein, wenn halt irgendwie, was weiß ich, ihr einen Spieler komplett aus dem Kampf nehmen möchtet und eure Kameraden sich über den anderen Gegner hermachen oder so und ihr dann quasi diesen einen Gegner in Schach haltet. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass ihr euch ja selbst damit auch mit aus dem Kampf nehmt, ist das halt wieder so ein bisschen eine strategische Entscheidung, die nicht so zu 100% zu euren Gunsten ausgeht. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob diese Fähigkeit tatsächlich in der Praxis besonders häufige Anwendung finden würde.
Ja, wobei, ich sehe das jetzt mal auch abseits vom Kampf, finde ich das, glaube ich, ganz nett. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie irgendwas infiltrieren willst und hältst, da besteht irgendwie die Wache nur aus einer Wache und diese eine Wache hältst du dann wirklich so lange irgendwie fest, bis irgendwie deine Mitstreiter dahinter irgendwie dann ins Haus geschlichen sind. Ich glaube, da kann man schon coole Sachen mitmachen auf jeden
Fall.
Also
über so einen Anwendungsfall habe ich auch schon nachgedacht. Das Problem, das mich dabei halt so ein bisschen stört, ist, und das finde ich auch nicht so ganz hundertprozentig gut durchdacht, ehrlicherweise, weil klar, es geht hier um einen hypnotischen Blick und klar ist, also mir ist auch klar, dass die Grundidee dabei ist, nicht nur, dass sich die beiden Charaktere, um die es dann dabei geht, sehen, sondern auch, dass derjenige, den du bezaubern willst, deine Augen erkennt sozusagen. Und deswegen man nah an dem dran stehen muss. Aber es geht hier tatsächlich um Nahkampfreichweite. Ne? Also derjenige, der dann, auf den du zukommen musst, du musst dich halt so weit auf ihn zubewegen, dass er sich auch erstmal mit deinem Schwert nochmal malträtieren kann, bevor du da halt irgendwelche komischen Blicke durch die Gegend wirfst. Und das macht, glaube ich, diese ganze Geschichte ein bisschen, sage ich mal, gefährlich in der Anwendung.
Ja, das stimmt natürlich. Vor allem, also wie gesagt, wenn der Weisheitsrettungswurf dann gelingt, dann stehst du halt dann im Endeffekt vor der Waffe, genau, die dich dann einfach kurzerhand niederknüppelt.
Richtig. Und dann kannst du noch so crazy Eyes haben. Das bringt dir dann gar nichts mehr.
Habe ich nichts zu sagen. Ist so, ja. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich ein cooles Ding, wenn du es, ich finde auch, das so ein bisschen so Schule der Verzauberung auch so ein bisschen fluffmäßig. Wenn du da irgendwie einen coolen Charakter dir schreibst, kannst du das, glaube ich, ganz nett umsetzen.
Auf jeden Fall. Und da muss ich, also ohne das jetzt, eigentlich haben wir uns ja gesagt, dass wir das nicht machen, aber tatsächlich finde ich, dass es eine super coole Fähigkeit gibt, die Schule der Verzauberung dann später bekommt. Die heißt Erinnerung verändern. Und da kannst du tatsächlich halt die Erinnerung eines Wesens so verändern unter bestimmten Voraussetzungen, dass sie halt irgendwie was anderes denken und glauben, als sie eigentlich vorher dachten und glauben. Und das gibt natürlich schon eine Menge Möglichkeiten für sehr coole Storytelling und sehr viel coolen Fluff-Kram, den man dann machen kann. Also das ist natürlich schon, finde ich eine ziemlich coole Geschichte.
Ja, leider erst auf Stufe 14.
Ja, und ja, wobei, da muss man auch wieder sagen, eine Stufe 14, da reden wir halt wirklich auch schon über Zauber, auf die diese Magier Zugriff haben, die wirklich einfach geisteskrank krass sind. Da ist dann wiederum diese Fähigkeit jetzt vielleicht in einem Verhältnis nicht so mega mächtig, aber für Spaß sorgt sie auf jeden Fall. Und damit haben wir es auch tatsächlich schon geschafft, in aller Kürze, auch wenn 8 Unterklassen tatsächlich erstmal wahnsinnig viele und wahnsinnig mächtig klingen, dadurch, dass diese Klassen sich erstmal nur durch diese verschiedenen Zauberkategorien unterscheiden, ist es gar nicht so wahnsinnig komplex. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es keinen Unterschied macht, was ihr da wählt. Wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Und auch diese Fähigkeiten, die ihr da bekommt, sind auf jeden Fall einen Blick wert und auch in eurer Entscheidung auf jeden Fall zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist ehrlicherweise meiner Meinung nach die Art und Weise, wie ihr den Magier ausspielen könnt und werdet, maßgeblich davon getrieben, was ihr für Zauber findet und wie sich so ein bisschen das Abenteuer mit euch entwickelt. Da habt ihr halt gegebenenfalls auch gar nicht so wirklich einen Einfluss drauf, wie schon gesagt. Es gibt diverse Abenteuer, die nicht davon ausgehen, dass ihr irgendwie in großen Städten irgendwie groß shoppen könnt, sondern ihr müsst nun mal mit den Zaubern umgehen, die ihr findet. Und das wird euch meines Erachtens vielleicht hier und da auch mehr beeinflussen als die Subklasse, die ihr wählt.
Ja, wobei man da auch irgendwie dazu sagen muss, die Level-2-Dinger sind jetzt nicht so stark. die Level 6 Sachen, die die jeweiligen Unterklassen bzw. Schulen bekommen, sind dann schon deutlich mächtiger. Hab das immer im Hinterkopf. Also wir haben ja wirklich immer die Sachen, die wir hier besprechen, sind ja wirklich nur bis Level 3 immer. Wirft ruhig mal einen Blick darauf, was ihr irgendwie auf höheren Level bekommt und entscheidet euch erst dann, für welche Unterklasse ihr euch entscheidet, egal jetzt von welcher Klasse wir hier jetzt gerade sprechen. Im Endeffekt wird dadurch vielen Spielern so ein bisschen Enttäuschung erspart, wenn sie dann merken, die Sachen, die ich danach bekomme, sind ja gar nicht mehr so cool wie meine Level-2-Fähigkeit.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Auch weil die hier und da vielleicht nochmal, während die Level-2-Fähigkeit dann vielleicht noch so ein bisschen sehr generalistisch klingt in ihrer Anwendung, die höheren oder die Fähigkeiten auf höheren Leveln dann doch recht spezifisch werden. Und wenn ihr euch dann damit nicht wohlfühlt, dann ist halt auch nichts mehr mit Wechseln. So, dann steckt ihr halt drin.
Einmal den Kommand, dann bleibt euch nur noch Multiclass übrig und ja.
Und man kann halt nicht Magier mit Magier multiclassen, Freunde. So läuft es halt dann doch nicht.
Ja, und mit Zauberer macht keinen Sinn so richtig.
Nee, das stimmt. So, und dann haben wir es tatsächlich geschafft, 8 Unterklassen mit euch besprochen zu haben. Und wir liegen zeitlich ja sogar noch ziemlich gut, da die Klasse mit jetzt, glaube ich, aber wirklich den meisten Unterklassen. Oder lüge ich jetzt schon wieder?
Ich glaube, das stimmt jetzt tatsächlich. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Folge, dass wir hier 2 Stunden hängen, nachdem wir beim Kleriker so lang gesprochen haben und uns da ja wirklich beeilt haben, schnell zu sprechen. Aber das ging auch überraschend schnell hier, ne?
Ich glaube, ich habe mit meinen Rants über wie overpowered der Kleriker ist, glaube ich, die Hälfte der Folge einfach in die Länge gezogen. Das tut mir leid.
Das wusste ich ja vorher, dass das so kommt. Deswegen okay, ist es okay.
Fairer Punkt. Genau, und damit überlassen wir euch hoffentlich euren ersten Magier-Erfahrung. Ist eine sehr, sehr coole Klasse. Wie gesagt, so der typische Magier, der typische Dumbledore, wenn man so will, innerhalb des D&D-Universums. Und macht auf jeden Fall Spaß, ihn zu spielen und man hat natürlich irgendwie diesen zusätzlichen Thrill-Faktor, so ein bisschen, was man so für Zauber zur Verfügung hat in seiner Magier-Karriere und unbedingt ausprobieren.
Ja. Und den Thrill-Faktor, dass euch jeder Schlag töten kann.
Fairer Punkt. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.